Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ja, wir wollen gemeinsam auf das Wort Gottes hören, den heutigen Predigttext. Und ich bitte euch, aus Achtung vor dem Wort Gottes aufzustehen. Aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 1 bis 13. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann in jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden, Parther und Meder und Elamiter, und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene, und die hier weinenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, die hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weines. Nimm Platz. Ich denke, der Text war jetzt nicht unbekannt. Über was sollte man an Pfingsten predigen, wenn nicht über irgendeinen Auszug aus der Apostelgeschichte 2? Die Auswahl der Textstelle war also offensichtlich leicht. Aber das Thema. Ist hier nicht schon alles gesagt? Pfingsten? Wissen wir doch alle, worum es geht. Ausgießung des Heiligen Geistes, Gründung der Gemeinde, alles schon tausendmal gehört. Und nach Pfingsten ist alles gut. Da verschwindet der Heilige Geist dann wieder in der Schublade. Wird gut aufbewahrt, im nächsten Jahr wieder rausgeholt und vor dem Pfingstfest abgestaubt. The same procedure as every year. Etwas wirklich Neues erwarten wir zu Pfingsten doch ernsthaft nicht. Doch damit werden wir dem Pfingstfest irgendwie nicht gerecht. Schon am einleitenden Satz unseres Textes sehen wir, dass hier was ganz, ganz Besonderes stattfindet. Leider geht dieser Aspekt in vielen modernen Übersetzungen verloren. Die gute Nachricht fängt an, als das Pfingstfest kam. Hoffnung für alle, zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes. Und sogar die aktuelle Lutherbibel in der Übersetzung von 1984 schreibt, als das Pfingstfest gekommen war. Dabei steht hier im Original ein Wort, das sich in der gebrauchten Form tatsächlich nur mit sich erfüllen übersetzen lässt. So, wie wir es hier im Text haben, als der Tag der Pfingsten sich erfüllte. Und das gleiche Wort benutzt Lukas zum Beispiel auch in seinem Evangelium in Kapitel 9. Als sich die Tage seines Heimgangs erfüllten, wandte sich Jesus sein Gesicht gen Jerusalem. Ein Zeichen dafür, dass ein Zeitabschnitt zu Ende geht, dass Wirken, das Lehren Jesu auf Erden geht zu Ende und er wendet sich gen Jerusalem Karfreitag schon im Blick. Das heißt, sich erfüllen drückt hier aus, dass eine festgesetzte Zeitspanne zu Ende geht und wirklich etwas Neues anfängt. Und in dieser Formulierung versteckt sich dann auch Gott als handelnde Person, der in seiner Souveränität genau diesen Zeitpunkt gewählt hat, um die Heilsgeschichte mit den Menschen weiterzuschreiben. Tatsächlich kommt hier etwas Neues, Überraschendes und Gewaltiges an. In diesem Moment beginnt heilsgeschichtlich die Gnadenzeit, die Zeit des Heiligen Geistes. Und der neue Bund tritt jetzt voll und ganz in Kraft. Und vielleicht hat Gott gerade diesen Zeitpunkt, dieses jüdische Pfingstfest gewählt, weil sich die Juden an diesem Tag auch über die ursprüngliche Bedeutung als Erntefest hinaus an die Gründung des alten Bundes am Berg Sinai erinnerten. Wir wissen es nicht, aber sicher ist, dass hier etwas ganz und gar Neues Einzug in die Geschichte und Gott mit seinen Menschen hält. Und wie ist das, wenn etwas Neues kommt? Was ist Neues? Braucht Platz. Ein ganz einfaches Beispiel dafür. Die wochenlangen Trips durch die deutschen und schwedischen Möbelhäuser der Umgebung sind vorbei. Die Auswahl wurde getroffen, die Lieferzeit ist festgelegt und der Termin ist da. Die neue Couchgarnitur kommt. Hurra! Sie ersetzt in der Studentenbude vielleicht die Apfelsinenkisten oder das gute Stück, was uns seit 20 Jahren in unserem Wohnzimmer begleitet hat. Aber es ist da. Und was machen wir? Die Möbelpacker stehen vor der Tür. Wir haben nichts getan. Ja, was sollen die Möbelpacker jetzt tun? Okay, sie setzen die neue Couchgarnitur auf die alte. Sieht komisch aus. Erfüllt nicht den Zweck, den es haben sollte. Okay, sie können die Couchgarnitur noch in den Keller bringen. Auch nicht das, wie es gedacht war. Ne? War nicht der Zweck. Nein, wir bereiten uns an der Stelle vor. Wir haben das Wohnzimmer ausgeräumt, wir haben den Weg frei gemacht, dass nichts im Weg steht. Der Platz ist da, um die neue Couchgarnitur aufzustellen. Und alles ist so, wie es sein soll. Neues braucht Platz. Neues braucht Raum. Und auch wir müssen, wenn wir dieses Beispiel mal auf den Heiligen Geist übertragen, Raum machen für den Heiligen Geist. Das Ganze hat zwei Ebenen. Eine betrifft jeden Einzelnen persönlich. Das andere ist die Ebene, die die ganze Gemeinde betrifft. Heiliger Geist hat immer diese beiden Komponenten. Er wirkt ganz persönlich für mich, aber er wirkt auch in der Gemeinde. Im Text lesen wir nun, dass unter den bekannten Anzeichen der Anwesenheit Gottes, wie Wind, wie Feuer, dem Haus Anwesenden vom Heiligen Geist erfüllt werden. Dem Haus Anwesenden, das waren die Apostel, plus Frauen wird berichtet, plus Maria, plus Brüder Jesu, plus eine unbekannte Anzahl von weiteren Jüngern. Insgesamt können es bis zu 120 Personen gewesen sein. Ja, also irgendwo zwischen 20 und 120 sind wir. Und die werden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und damit erfüllt sich hier die Zusage Jesu aus der Apostelgeschichte. In Vers 8, im ersten Kapitel, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und gleichzeitig auch die alttestamentarische Prophezeiung der Ausgießung von Gottes Geist aus Joel 3, die Petrus dann im nachfolgenden Text als Ausgangspunkt seiner Pfingstpredigt nimmt. Die im Haus Anwesenden sind aber lediglich die Ersten, die den Heiligen Geist empfangen. Der Verlauf der Apostelgeschichte wird zeigen, dass jeder, der Jesus Christus annimmt und als Herrn bekennt, diesen Heiligen Geist empfängt. Es gibt da keinerlei Unterschiede mehr. So wie Paulus es später im Galaterbrief ausdrückt, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Keine Unterschiede. Das bedeutet dann aber doch auch, dass der Heilige Geist auch uns erfüllen soll. Natürlich macht der Heilige Geist selbst dabei den Anfang. Er bewirkt in uns die Wiedergeburt und befähigt uns überhaupt erst zu einem geistlichen Leben. Aber dann sind wir gefragt. Gottes Wille, das haben wir gerade schon gesungen, ist, dass wir voll werden des Geistes. Aus dem Epheserbrief. Der Wunsch, werdet voll des Geistes. Er geht sogar im ersten Korintherbrief so weit zu sagen, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes sein soll, wo er die Aussage, dass die Gemeinde der Tempel ist, wirklich auf den Einzelnen runterbricht. Gott will also nicht fernab von uns thronen. Nein, er sehnt sich danach, bei uns einzuziehen, in unserem Lebenshaus, wie ein guter und treuer Freund und Begleiter, mit dem wir unsere Wohnung teilen. Wir Menschen sind die Wahlheimat Gottes, kaum zu fassen. Unser Herz ist sein Tempel. In uns möchte Christus zu Hause sein, in unseren Gedanken Raum finden. Heiliger Geist, das heißt, dieser große Gott macht sich klein, so klein, dass er in unseren Herzen Platz hat. Wenn er denn Platz hat. Was im Beispiel von der Couchgarnitur ganz selbstverständlich war, wir müssen ausräumen. gilt jetzt hier genauso für uns. Auch wir müssen bei uns aufräumen. Störendes muss weg. Dabei müssen wir uns dann auch ganz ernsthaft fragen, was hindert den Heiligen Geist bei uns Raum zu nehmen, Wohnung zu fassen? Was steht in dem Wege? Die Frage kann jeder Einzelne letztlich nur für sich selbst beantworten. Hier mal so ein paar Punkte, die es sein können. Steht beruflicher Erfolg für mich an erster Stelle? Verbringe ich 70, 80 Stunden in der Woche damit, um auf der Karriereleiter nach oben zu klettern und Macht und Einfluss zu vermehren? Habe deshalb keine Zeit mehr für Gemeinschaft mit anderen Christen? Bin ich deshalb zu müde, um in der Bibel zu lesen, meine stille Zeit zu machen oder mit Gott ins Gespräch zu kommen? Dann wäre hier ein Punkt, bei dem ich anfangen kann. Bitte, ohne gleich ins Gegenteil zu verfallen und aufzuhören. Wir haben auch da ein gutes Beispiel. Paulus hat während seiner gesamten Missionsreisen in seinem erlernten Beruf als Zeltmacher gearbeitet, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Anderes Beispiel. Wie steht es mit meinem Medienkonsum? Nun, wir finden in der Apostelgeschichte nicht und auch in anderen Teilen der Bibel keine Anleitung zum Umgang mit WhatsApp oder Facebook. Aber wenn ich denn feststelle, dass ich mich nicht mehr wohlfühle, wenn ich nicht online sein kann, wenn ich mich dann abgeschnitten fühle von der Welt, dann ist hier Handlungsbedarf. Aber es geht nicht nur darum, wie ich meine Zeit verbringe. Auch meine Verhaltensweisen und meine Beziehungen zu anderen stehen auf dem Prüfstand. Auch sie können verhindern, dass der Heilige Geist mehr Raum in meinem Leben einnimmt. Bin ich aufbrausend und rechthaberisch? Wirke ich auf andere abweisend oder überheblich? Gibt es Verletzungen, die noch an mir nagen und die ich noch nicht vergeben habe? Bin ich deshalb verbittert? Bin ich neidisch auf andere? Ich könnte die Liste jetzt noch fortsetzen, aber wie wir an diesen Beispielen sehen, ist das Projekt, dem Heiligen Geist Raum zu geben, ziemlich groß. Und keinenfalls auf einen Schlag zu bewerkstelligen. Hier ist Arbeit angesagt. Aber dieses Projekt wird auch kein Ende finden. Selbst wenn wir auf den Paulus schauen, sagt er hier von sich, ich bin nicht am Ziel, aber ich jage weiter danach. Und hier ist er wirklich ein großes Vorbild für uns. In Kenntnis der eigenen Schwachheit mit dem Heiligen Geist zusammen dieses Ziel verfolgen, mich selber zu ändern. Und das nicht nur zu Pfingsten, sondern jeden Tag. Ja, wie stelle ich das an? Grundlage ist Gebet. Gebet ist immer der Ausgangspunkt. Gebet als Ausdruck unserer Gemeinschaft mit Gott, die wir jetzt wieder haben dürfen. Nimm doch all die Punkte, die dem Heiligen Geist in deinem Platz wegnehmen, mit in deinen Dialog mit Gott. Bitte um Veränderung und darum, mit dem Heiligen Geist angefüllt zu werden. Und dabei darfst du auf die Verheißung Jesu bauen, dass Gott diese Bitte auch erfüllen wird. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Und dann darfst du ohne weiteres etwas erwarten. Und du darfst viel erwarten. Im Text werden wir Zeugen eines Sprach- und Hörwunders. Menschen hören das Gotteslob der geisterfüllten Jünger in ihrer Muttersprache. Sie werden neugierig und bilden so die Zuhörerschaft für die Predigt des Petrus. Und am Ende dieser Predigt lassen sich dann 3000 Menschen taufen. Das nenne ich mal Erfolg. Erwarte du bei deinem Gebet um Heiligen Geist auch nicht weniger als ein Wunder. Sei mit weniger nicht zufrieden. Warum? Zum einen bringt, wie Paulus es ausdrückt, es Frucht hervor, wenn man sich der Führung des Heiligen Geistes anvertraut. Siehe Predigt letzte Woche unter der Führung des Heiligen Geistes. Ja, was für Früchte gibt es hier? Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und wer jetzt mal aufgepasst hat und sich zurückerinnert an die Liste, die gerade dem Wirken des Heiligen Geistes entgegenstanden, dann finden wir hier die genauen Gegenteile wieder, die positiven Aspekte. Der Heilige Geist unterstützt uns also bei der Beseitigung unserer Baustellen und unserer Veränderung hin zu einem geisterfüllten Christen. Das ist ein ganz persönliches Wunder. Das ist dann wirklich für mich persönlich. Aber du erhältst vom Geist auch eine Ausrüstung. Und zwar für deinen Platz bei der Aufgabe, das Evangelium zu verkünden. In den Briefen des Neuen Testaments finden wir verschiedene Aufzählungen mit Geistesgaben. Alle nur stückweise, keine ist vollständig. Und es gibt dabei so unterschiedliche Gaben wie Prophetie und Lehre, Leitung, Dienen, Heilen oder Freigebigkeit. Wie gesagt, alles nur Beispiele. Im Wesentlichen können wir zwei Gruppen unterscheiden: Wortgaben, Lehre, Prophetie und praktische Gaben, Leitung, Heilen. Aber wichtig möchte ich an dieser Stelle nur einen Punkt erwähnen, dass jeder und wirklich jeder mindestens eine dieser Gaben erhalten hat. Und genauso wichtig ist, dass jede und wirklich jede dieser Gaben von Bedeutung ist. Also keiner braucht die Gabe, die er erhalten hat, für gering einzuschätzen. Jede dieser Gaben hat ihren Platz in der Gemeinde, an dem sie an der Verherrlichung Gottes und auch an der Verkündigung des Evangeliums teilhat. Auf diese Weise können wir auch heute noch am Pfingstwunder teilhaben und Menschen für Christus gewinnen. Aber daraus erwächst auch eine Verantwortung, nämlich für den Umgang mit diesen Gaben. Sie sind nämlich nicht zur Befriedigung unserer persönlichen Eitelkeiten gegeben worden, sondern sind so gedacht, dass sie angewendet werden. Nur so kann der Heilige Geist in uns seiner ersten und wichtigsten Aufgabe nachkommen, auf Jesus hinzuweisen und ihn zu verherrlichen. Bring also deine Gaben in deinem Umfeld, in deiner Gemeinde ein. Aufgabenfelder gibt es genug. Soweit die positiven Dinge. Aber wir wollen auch nicht verschweigen, dass auch hier schon beim ersten Bericht über den Heiligen Geist im Neuen Testament Gegenwind zu spüren ist. Unser Text zeigt nämlich noch, dass nicht alle, die Zeugen des Verhaltens der Jünger werden, diesem Geschehen positiv gegenüberstehen. Den 3000 Getauften kommen auf der anderen Seite viele entgegen, die für die Jünger nur Spott übrig haben. Sie sind voll des Weines. Und das ist doch noch eine milde Form des Gegenwinds. Und etwas, das uns durchaus vielleicht auch bekannt vorkommt. Auch uns ist vielleicht in unserem Umfeld, in der Familie, bei Freunden, Nachbarn, in der Schule, am Arbeitsplatz schon Unverständnis oder Spott entgegengeschlagen, wenn wir über unseren Glauben geredet haben. Aber die Situation der Christen weltweit, etwa in Nordkorea oder im Sudan, zeigt, dass es deutlich schlimmer kommen kann. Verfolgung, Folter und Mord sind für viele Christen eine beständige Bedrohung. Und auch das finden wir schon im 2. Timotheusbrief wieder. Und alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung leiden. Hinter dieser Verfolgung, das heißt den menschlichen Feinden Gottes und seines Wortes, steht natürlich jemand ganz anderes. Da steht ja der alte Widersacher mit seinem Kampf gegen Gott und die Gläubigen. Und hier gibt es noch eine Warnung vor diesem Widersacher. Und zwar im 1. Petrusbrief am Abschluss. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben. Aber auch hier unterstützt uns der Heilige Geist. Dieser Geist gibt uns Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Römer 8, Vers 9. Er gibt uns Heilsgewissheit, die unseren Glauben stärkt. Und bei dieser Bedrohung, die Petrus anspricht, ist das ein überzeugendes Argument, den Heiligen Geist nicht nur zur Pfingsten rauszuholen, sondern eine feste und lebendige Beziehung zu ihm aufzubauen. Eben ihm im Raum in unserem Leben zu geben und seiner Führung anzuvertrauen. Für die gesamte Gemeinde gilt natürlich vieles von dem, was ich gerade gesagt habe, genauso. Gerade das Thema Verfolgung betrifft natürlich auch die Gemeinde als Ganzes. Trotzdem gibt es noch einige besondere Aspekte, die ich ansprechen möchte, dass sie zeigen, dass es auch für die Universalgemeinde, also die Gemeinde aller Christen, aller Zeiten und für konkrete Ortsgemeinden gilt, dem Heiligen Geist Raum zu geben. Die Stellen in der Bibel, die den Heiligen Geist und die Gemeinde zueinander in Beziehung setzen, finden sich im 1. Korintherbrief und im Epheserbrief. 1. Korinther 3,16 sagt: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? In dem Epheserbrief: So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger des Heiligen und der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, dem der ganze Bau zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also auch hier benutzt Paulus wieder das Bild vom Tempel. Die Gemeinde als Wohnung Gottes im Geist mit Jesus Christus als Eckstein. Und mit diesem Tempel hat Gott ein Verlangen erfüllt, das seit dem Sündenfall durch die gesamte Menschheit ging. Werner de Boer, ein evangelischer Theologe des 20. Jahrhunderts, drückt das so aus: Wir leben nicht mehr im Paradies der fraglosen Gemeinschaft mit Gott. Wir waren von ihm getrennt und einsam unserem Leben und Sterben preisgegeben. Nun aber, nach dem erfüllten Heilswerk durch Jesus Christus, wird unsere Sehnsucht nach der Nähe Gottes erfüllt. Gott selber baut einen Tempel aus lebendigen Steinen. Und dieser Tempel ist dort, wo Menschen durch das Wort vom Kreuz errettet und mit dem Heiligen Geist beschenkt wurden. So wie es Ebert gerade auch in der Moderation gesagt hat, überall. Wir brauchen nicht mehr nach Jerusalem pilgern, sondern überall dort, wo Menschen durch das Wort vom Kreuz errettet werden und mit dem Heiligen Geist beschenkt wurden, ist der Tempel. Nun, wenn jemand, kommen wir also zur Gemeinde zurück, in einem Haus wohnt, dann beansprucht er ganz offensichtlich einen Teil des Raumangebots. Und wir haben jetzt die Wahl. Was geben wir ihm? Die zugige Mansardenwohnung mit den schiefen Wänden und den Löchern im Dach? Oder die schicke Einliegerwohnung oder das ganze Haus? Tja, unsere Entscheidung. Schauen wir daher auch auf eine Ortsgemeinde. Sie ist der Platz, um sich ermutigen zu lassen, Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben, im Glauben gestärkt zu werden und für den Dienst ausgerüstet zu werden. Und von hier aus erfolgt die Verkündigung des Evangeliums vor Ort. Alles Aufgaben, bei denen dringend die Führung des Heiligen Geistes benötigt wird. Nämlich damit Gottes Wille in der Gemeinde geschieht und nicht der Wille einzelner Gemeindemitglieder, die sich halt durchsetzen können. Wie fangen wir hier an? Wie kriegen wir das hin? Ja, auch hier ist wieder Gebet der Ausgangspunkt. Gebet ist der Anfang, Gebet steht im Mittelpunkt. Und wir finden in der Apostelgeschichte eindrucksvolle Beispiele für gemeinsames Gebet. Der Ausgießung des Heiligen Geistes ging eine 10-tägige Gebetsgemeinschaft voraus. Das ist mal Ausdauer. Und im 4. Kapitel hören wir vom Gebet der jungen Gemeinde nach dem ersten Verhör von Petrus und Johannes durch den Hohen Rat. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Ja, das nenne ich meine Antwort auf Gebet. Die Stätte, wo sie sich versammelt hatten, erbebte. Lasst uns also auch wirklich gemeinsam beten, dass der Heilige Geist unsere Gemeinde erfüllt und dass er sie leitet in den Gottesdiensten, in den Gebetsabenden, in den Hauskreisen. Und auch diese Beispiele, die ich gerade genannt habe, ermutigen uns, viel zu erwarten. Lasst uns viel von unserer Gemeinde erwarten. 3000 Taufen an einem Tag sind das schon mal ein guter Anfang. Oder befinden wir uns etwa in der Situation einer amerikanischen Gemeinde, die im Mittelwesten Amerikas angesiedelt ist, im großen Weizengürtel, die von ihrem Prediger zusammengestaucht wird. Brüder und Schwestern, euer Unglaube ist untragbar, ist eine Schande. Wir sind hier zusammengekommen, um in dieser Dürreperiode für Regen zu bitten, und keiner hat für den Heimweg einen Schirm mitgebracht. So viel zu den Erwartungen, mit denen Gemeinden zum Gebet kommen. Bei der Verantwortung für den Umgang mit Gaben gibt es für die Gemeinde eine andere Dimension. Hier geht es natürlich um die Summe aller Gaben aller Gemeindemitglieder. Ja, und so kann ich hier sagen, so wie die Gaben eines Einzelnen nicht für ihn selbst als Selbstzweck da sind, so soll eine geisterfüllte Gemeinde die Gaben nicht dazu nutzen, um sich selbst zu kreisen. Nicht, dass wir sowas nicht schon gehört hätten. Nein, eine gesunde Gemeinde hat eine positive Außenwirkung. Außenwirkung, genau. Ja, und sie waren angesehen beim ganzen Volk. Erster Bericht über die Außenwirkung der Urgemeinde in Jerusalem. Eine gesunde Gemeinde hat eine positive Außenwirkung. Und die Beispiele, wie ich eine solche Außenwirkung erzielen kann, die finden sich auch in den Briefen in der Apostelgeschichte an vielen Stellen. Die beweisen und weisen auf Betätigungsfelder hin, die zum Beispiel im Bereich der Diakonie oder im Bereich der Mission liegen. Auch bei der Aufforderung, wachsam zu sein, gibt es für Gemeinden Gefahren, die über den Verantwortungsbereich eines Einzelnen hinausgehen. Zwei Beispiele mögen hierfür genügen. Der Umgang mit dem Heiligen Geist, insbesondere der Weissagung, und der Umgang mit Irrlehren. Im Brief an die Thessalonicher hat Paulus eine besondere Anweisung an die Gemeinde. Den Geist dämpft nichts. Alle, die in der Tradition Martin Luther stehen, haben hier ein echtes Problem. Luther hat uns mit seiner Ablehnung gegen alles Schwärmertum, so wie er es nannte, vielleicht eine zu kritische Haltung gegenüber dem Heiligen Geist und insbesondere seinen Wirkungen eingepflanzt. Offenbar hat es dieses Problem aber schon vor Martin Luther gegeben, nämlich in der Gemeinde von Thessaloniki. Anscheinend herrschte hier eine kritische Grundhaltung gegen die Gabe der Weissagung. Kleiner Exkurs, gibt ja auch ein Problem mit Weissagung. Meistens wird von uns mit dem Wort Prophet und Weissagung die Vorhersage zukünftiger Ereignisse verbunden. Das ist jedoch nicht ganz richtig. Das hauptsächliche Kennzeichen eines echten Propheten ist die Tatsache, dass er Aussprüche Gottes redet. Und neutestamentlich bedeutet das, er ist ein Verkünder, was übrigens die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Prophet ist, ein Verkünder eines Worts, das ihm vom Heiligen Geist für eine Person oder Gruppe eingegeben wurde, und zwar zur Erbauung, Ermahnung oder zum Trost. Und Paulus erachtet diese Gabe als äußerst wertvoll für die Gemeinde. Daher teilt er die Ablehnung Martin Luthers hier bestimmt nicht. Nein, im Gegenteil, an anderer Stelle ermutigt er sogar dazu, diese Gabe soll in der Gemeinde ausgeübt werden. Er gibt aber eine konkrete Anweisung, wie mit angeblich vom Heiligen Geist eingegebenen Aussagen umzugehen ist. Prüft alles, das Gute behaltet. Und wie dicht das zusammenhängt, das sieht man auch wieder im griechischen Originaltext, was man im Deutschen einfach bei der Übersetzung nur als zwei Aufforderungen hintereinander setzen kann, ist im griechischen Einsatz. Den Geist dämpft nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Einsatz. Ja, was sind jetzt die Kriterien für eine solche Prüfung? Das ist recht einfach. Es gibt eigentlich zwei wesentliche Ausschlusskriterien. Steht die Aussage, die gemacht wurde, im Widerspruch zum Wort Gottes? Hier haben wir eine Messlatte. Ist dieser Widerspruch da, brauchen wir es nicht behalten. Ein anderer, auch wieder von Werner de Boer, zusammengefasst die Aussage, haftet der Aussage etwas Selbstsüchtiges, Liebloses oder irgendein anderes Zeichen unserer menschlichen Natur an, nicht behalten. Das sind also zwei entscheidende Kriterien. Und dieselben Prüfkriterien gelten auch für den Umgang mit falschen Lehren. Auf diese Gefahr weist vor allem dem Petrus hin. Auch im Judasbrief finden wir da Hinweise zu. Und eine solche Prüfung fällt jetzt im Neuen Bund viel leichter als früher, da auch die anderen Gemeindemitglieder vom Heiligen Geist erfüllt sind. Der Heilige Geist erfüllt uns auch hier wieder mit der Möglichkeit zur Prüfung, wenn wir ihm Raum geben. Und wenn wir das gesagt mal plakativ zusammenfassen, so als Schlagworte, die man sich auch merken kann, weil die ganzen Bibelstellen kann man ja nicht. Um dem Heiligen Geist mehr Raum im eigenen Leben und in der Gemeinde zu geben, bete. Eigentlich habe ich was falsch gemacht. Ich müsste nochmal sagen, bete. Und bete. Dann erwarte viel vom Gebet. Und mit dem, was du erhalten hast, bring dich ein. Sei es als Einzelner in der Gemeinde oder als Gemeinde in deinem Umfeld. Aber pass auf, es ist auch mit Widerstand zu rechnen, von Spott bis zur Verfolgung. Und sei wachsam, weil das, was du tust, erregt den Widerstand Satans. Gut, ein arabisches Sprichwort sagt, wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern, die anderen Windmühlen. Und Gott bittet uns zu Pfingsten, baut keine Mauern, mit denen ihr euch von meinem Geist und voreinander abschottet. Baut mir Windmühlen, die ich in Bewegung bringen kann. Wir können Gottes Geist nicht herbeizwingen, er weht, wo er will. Aber wir können in der Windstille und in der Flaute Windmühlen der Erwartung für ihn aufstellen. Wir können und dürfen Gottes Geist herbeibitten, damit er uns neu in Bewegung bringt. Und wenn wir das tun, sollten wir uns vielleicht auf Überraschungen gefasst machen. Denn Gott will tatsächlich in uns und unseren Gemeinden seinen Raum einnehmen. Unser Geist ist auch heute, Pfingsten 2014, noch für Überraschungen gut. Amen.